Hey, was hat mich da gebissen? Wer ist wohl schon durch diese Pfütze gehüpft? Und welche Biene hat auf dieser Blüte gesessen? Was nach Aufträgen für Detektive der Pflanzen- und Tierwelt klingt, sind Fragen, die die Methode des DNA-Barcodings beantworten kann. Mithilfe der eDNA, der sogenannten Umwelt-DNA-Analyse, lassen sich so einige Fragen beantworten, die die Forschung schon lange beschäftigen. Und darum soll es heute gehen.
Wissen macht Leid.
Ich bin Merit Siemen und begrüße Sie herzlich zu einer halben Stunde Citizen Science Podcast, gehostet von Österreich Forscht. Österreich Forscht ist die österreichweite Citizen Science Plattform, die von der BOKU University koordiniert wird. Citizen Science nennen wir, wenn BürgerInnen sich aktiv an wissenschaftlichen Forschungsprozessen beteiligen und nicht nur beforscht werden. Die Forschung kann dabei ganz unterschiedlich aussehen und aus verschiedensten Fachrichtungen kommen, also zum Beispiel aus der Mykologie oder der Stadtforschung. Sie können also bei den von uns vorgestellten Projekten mitmachen und so zur Wissenschaft beitragen. Die hier vorgestellten Citizen Science Projekte und noch viele mehr sind auf unserer Website citizen-science.at zu finden. Das heute vorgestellte Projekt Frosch im Wassertropfen widmet sich mit seiner spannenden Methode den Amphibien. Es geht um die wachsenden Gefahren, denen sie ausgesetzt sind, und wie Kröte, Molch und Co. geschützt werden können. Corinna Wallinger spricht über das Projekt der Uni Innsbruck und welche Fälle mit der eDNA-Methode in Zukunft noch gelöst werden können. Und ganz nebenbei geht es auch darum, wie man sich angesichts des Klimawandels nützlich machen kann. Herzlich willkommen, Corinna. Könntest du dich und deine Arbeit kurz für uns vorstellen?
Ja, das mache ich sehr gerne. Mein Name ist Corinna Wallinger. Ich komme von der Universität Innsbruck. Vom Hintergrund her bin ich Botanikerin, habe mich lange Zeit damit beschäftigt, Nahrungsbeziehungen anzusehen. Warum? Weil es einfach sehr spannend ist. Man sieht nicht nur, welche Arten irgendwo vorkommen, sondern wie wirken sie zusammen und kann damit also auch die Funktionalität eines Ökosystems, eines Lebensraums erfassen. Und da hat mich besonders beschäftigt, welche Tiere sind effizient in der Regulation von Schädlingen oder auch in der Regulation von Unkraut. Und da man diesen Tieren schwer zuschauen kann bei dem, was sie tun, bin ich dann über diesen Weg zu den molekularen Methoden gegangen. Also eine Kuh zum Beispiel kann man zuschauen, die frisst Gras. Einem Löwen kann ich beobachten, vielleicht mit entsprechender Distanz, aber kann ich doch sehen, dass der dann eine Gazelle frisst. Aber wenn ich jetzt einen Laufkäfer anschaue oder eine Spinne, die irgendwo im Feld herum saust, dann tue ich mir wesentlich schwerer. Und da haben wir uns eben diese Werkzeuge bedient. Man hat also die Nahrung von diesen Tieren analysiert mit Hilfe von molekularen Sonden. Das heißt also, wenn ich etwas speise, dann habe ich natürlich auch dieses Erbgut von dem, was ich fresse. Also wenn die Tiere zum Beispiel Blattläuse fressen, dann nehmen sie natürlich auch mit den Zellen das Erbgut auf von diesen Blattläusen und dann kann ich im Nahrungsbrei nachweisen, mit Hilfe von DNA-Verfahren, die Laufkäfer haben Blattläuse gefressen oder Regenwürmer oder Springschwänze. Und das ist ganz interessant, sich das anzusehen, damit man eben auch Alternativen hat zum Einsatz von Pestiziden. Wo man schauen kann, wie kann man die Tiere stärken, dass sie eben diese regulativen Aufgaben übernehmen. Und über diesen Weg bin ich dann überhaupt zur DNA-Analyse gekommen, zur Spurenanalyse, weil es einfach ein sehr spannendes Werkzeug ist, was ganz, ganz viele Fragen beantworten lässt. Und es ist eben einfach aufregend, weil jedes Tier, jede Pflanze im Lebensraum hinterlässt Spuren, wo es geht oder steht. Und man kann diese Spuren aufspüren, man kann diese DNA isolieren, man kann eben dann damit auch zuordnen, von welchen Arten stammen diese Spuren. Und damit kann ich auch sagen, welche Lebewesen halten sich in einem Lebensraum auf.
Jetzt gehen wir gleich zum Projekt Frosch im Wassertropfen über. Aber meine Vorfrage wäre noch, wie war denn dein Weg in die Wissenschaft? Wie bist du überhaupt zu dem Beruf gekommen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin von jeher immer ein sehr neugieriger Mensch gewesen. Ich habe also meine Lehrer und Lehrerinnen genervt, weil ich immer nachgefragt habe, warum. Das war in der Zeit nicht so gewünscht, wo ich ein Kind war noch. Und ich wollte immer den Dingen auf den Grund gehen und sie verstehen. Also einerseits war ich neugierig und das andere ist, ich bin ein Mensch, der sich sehr gut begeistern kann, brauche auch diese Begeisterung, damit ich etwas arbeite, damit ich etwas mache. Ich brauche etwas, wofür ich brenne. Und ich bin eine Biologin, nicht nur bei Profession, sondern einfach aus einer Emotion heraus, aus einem Gefühl. Also ich kann mich wahnsinnig für das Leben begeistern. Das habe ich schon als junge Frau gekonnt. Und es ist, je älter ich werde, immer noch mehr, dass mich einfach diese vielen Dinge im Leben extrem begeistern. Und darum eben ist es einfach für mich sehr, sehr was Naheliegendes gewesen, dass ich in die Biologie gehe. Und der erste Tag, wie ich in der ersten Vorlesung drin gesessen ist, das war wie wenn man einen passenden Handschuh anzieht. Das war einfach perfekt.
Das klingt sehr schön. Die Begeisterung überträgt sich ja auch über das Citizen Science Projekt Frosch im Wassertropfen, in dem du arbeitest. Vielleicht kannst du uns das kurz vorstellen.
Das mache ich sehr gerne. Der Frosch im Wassertropfen ist ein Projekt, bei dem es darum geht, dass man die Bevölkerung motivieren kann, aktiviert. Wir haben das schon gemacht im Jahr 2024. Und da war die Idee dahinter, dass man in den Gewässern, wo Amphibien leben, also Amphibien, vielleicht muss ich da ausholen, Amphibien sind Lebewesen des Landes und des Wassers. Das steckt auch in dem Namen Amphibium drinnen. Und die brauchen also einerseits das Wasser, das wissen viele Menschen auch, dass die Kaulquappen, die Larven der Amphibien eben in Gewässern sind. Und aber die erwachsenen Tiere, wir sagen die Adulten, die Frösche, die Kröten, die leben eigentlich einen großen Teil, viele von denen an Land. Also nicht jede Kröte muss zurückgerettet werden in ein Gewässer, wenn man sie findet, sondern die verbringen ihre Erwachsenenzeit viel eben eigentlich an Land im Wald irgendwo versteckt. Und diese Amphibien als Larven eben sind sie in den Gewässern und darum auch zur Paarungszeit, also auch die Eiablage findet in Gewässern statt. Diese Amphibien stehen unter einer starken Bedrohung. Weil sie eben Land und Wasser brauchen, haben sie ein großes Problem, dass eben durch die Lebensraumzerstörung für sie einfach wenig Platz ist zum Überleben. Es werden die ganzen kleinen Gewässer, die es also gegeben hat, die natürlich in Landschaften früher vorgegeben waren, die auch noch im landwirtschaftlichen Bereich eigentlich recht häufig waren. Also es waren viele Amphibien auch Kulturfolger in die Landwirtschaft, weil diese Landwirtschaft hat dann so offene Flächen geschaffen, wenn ein LKW, also ein Traktor, seine Furche gegraben hat, dann ist da drinnen Wasser, hat sich da gesammelt und da haben sich dann auch einige der Arten darauf spezialisiert, die genau in diesen Bereichen dann ihre Larven eben, also ihre Eier abgelegt haben, wo sich die Larven dann entwickelt haben. Nun ist aber dazu gekommen, dass viele von diesen Land- und Wasserlebensräumen getrennt werden durch diese Zerstückelung der Lebensräume. Andererseits ist auch das Problem, dass viele von diesen kleinen Rinnen und Gruben trockengelegt worden sind. Viele Feldwege sind mittlerweile asphaltiert. Und es ist auch so, dass im Bereich eben von den landwirtschaftlichen Flächen mehr Pestizideinsatz erfolgt. Also es werden da Chemikalien eingesetzt gegen Insekten oder auch gegen Unkraut. Und die haben auch negative Folgen für die Amphibien und bringen sie damit stark in Bedrängnis. Und dann zusätzlich noch die Klimaerwärmung ist auch ein Thema, da eben jetzt gerade die Larven eben in so kleineren Tümpeln und Rinnen aufkommen, hat man das Thema, wenn zu wenig Niederschlag im Winter ist, dann hat man schon mal von Anfang an weniger Wasser in solchen Stellen, wenn es sie noch gibt. Und dann ist auch meistens, dass schon wesentlich früher trocken wird und warm wird und dann ist das Wasser zu kurz in diesen perennierenden oder ephemeren Gewässern. Das heißt, die sind also nur für eine kurze Zeit da und dann ist es wirklich zu kurz, als dass sich da von den Eiern die Kaulquappen entwickeln können, ihre Beine haben und schon wieder rauskommen. Und das Letzte in diesem Quartett, was für die Amphibien ein großes Problem auch darstellt, ist das Einschleppen von invasiven Krankheiten. Und hier ist eben der Amphibienpilz, Patrachochytrium dendrobatidis, ein großes Thema. Die meisten kürzen es mit BD ab, weil es ja doch ein relativer Zungenbrecher ist, diesen Namen auszusprechen. Und dieser BD, der weiß man nicht genau, wo der herstammt, aber man nimmt an, er kommt wie viele invasive Arten aus Asien. Der hat aber dazu geführt, im Tropenraum zumindest, dass viele Amphibienarten verschwunden sind oder die Populationen komplett eingebrochen sind. Und in Europa sind die Arten ein bisschen weniger empfindlich. Das heißt, sie erkranken zwar an dieser Pilzkrankheit, das ist ein Chytridpilz, aber es ist so, dass sie geschwächt werden, aber nicht so sterben. Es gibt Ausnahmen, also die Geburtshelferkröten in Südeuropa, die sind also drastisch auch zurückgegangen durch diesen Pilz. Und auch weiß man von den Unken, das sind die Gruppe der Froschluche, die wir so einen roten oder einen gelben Bauch haben, da weiß man auch, dass die mit dem noch schwer umgehen können, vor allem wenn sie in der Metamorphosephase sind. Das heißt, wenn sich also die Kaulquappen umwandeln in Tiere, die Beine haben und von der Kiemenatmung umwandeln eben hin zur Lungenatmung, und da sind sie besonders empfindlich. Also diese Sachen spielen einfach eine Rolle, und es ist, die Wirkung ist, dass wir haben 21 verschiedene Amphibienarten in Österreich. Und von diesen 21 Arten sind eigentlich alle auf der roten Liste. Das heißt also, alle sind bedroht, dass sie aussterben können. Also auch die Erdkröte, die viele noch kennen, und man, die gibt es eh überall, auch die gehört schon zu den roten Liste-Arten mittlerweile. Und die Motivation war, wir möchten eben etwas tun, um diesen Rückgang der Amphibien entgegenzuwirken. Viele Menschen haben einen Bezug zu Amphibien. Viele, fast jeder hat irgendwann mal als Kind mit Kaulquappen zu tun gehabt. Manche haben sie auch aufgezogen in Aquarien. An der Stelle möchte ich dazu sagen, Amphibien darf man nicht aus Gewässern entfernen, auch die Kaulquappen nicht. Die sind geschützt, also man darf sie dort beobachten, man kann sie sich anschauen, aber man muss sie im Gewässer belassen. Und da haben wir uns gedacht, ja, also hier ist einfach Handlungsbedarf. Wir haben uns gedacht, die Menschen haben eine emotionale Bindung. Wir wollen die aber gern eben in eine positive Bindung bringen. Es ist auch eine Möglichkeit. Man hat oft das Gefühl, ja, Artensterben, Klimakrise, alles ist schlecht. Man kann eh nichts mehr machen. Wir können Segler eingraben. Und ich denke, dass man den Leuten aber auch Werkzeuge in die Hand geben kann und soll, wo sie das Gefühl haben, ich kann etwas dazu beitragen, dass es einer Tiergruppe gut geht, dass ich etwas machen kann. Die Leute möchten ja etwas tun und möchten positiv etwas bewirken. Viele sind bereit dazu, aber viele sind frustriert oder haben einfach das Gefühl, sie können eh nichts machen. Und das ist eben in so einer Möglichkeit, in so einem Projekt kann man eben Leute Werkzeuge in die Hand geben, dass sie das Gefühl haben, ich tue was Gutes. Und gut sein mögen eigentlich die meisten Menschen schon gern. Und wenn man jetzt Amphibien klassisch monitort, das heißt, man möchte wissen, wo stecken denn welche Amphibienarten, wie schlimm steht es denn wirklich um die österreichischen Amphibien und auch, wo in diesen ganzen Gewässern gibt es überhaupt diesen Pilz, dann kann man das klassisch machen. Man geht also hinaus ins Feld und man sucht in den Tümpeln und Teichen und Wasserlöchern, welche Arten finde ich. Man geht oft auch nachts, weil viele von denen hört man vor allem, weil sie rufen, also trillern, rufen, pfeifen, je nachdem, das hängt ein bisschen von der Art ab, quaken. Viele von den Arten leben sehr versteckt, man findet sie nicht so leicht. Man hat also da relativ viel Aufwand an Zeit, damit man diesen ganzen Tieren nachkommt, wo sie sich denn aufhalten. Und man hat auch nur ein relativ kurzes Zeitfenster für viele Arten. Die Molche sind schon die meiste Zeit im Wasser, aber eben die Froschluche viele nicht. Und das heißt, man muss im Frühjahr in relativ kurzer Zeit schauen, dass man eben diese Tiere dann aufspürt. Und sie sind vor allem, wie man jetzt auch schon gehört hat aus meinen Aussagen vorher, sie sind vor allem in der Larvalentwicklung, wenn sie eben aus Kaulquappen leben, an kleine Gewässer gebunden. Also wir reden hier nicht von riesigen Seen, da können schon auch welche vorkommen, aber es sind diese Tümpel, diese Lacken, diese Pfützen, die ein bisschen lang genug da sind, dass sich die Larven entwickeln, die interessant sind. Und das ist einfach nicht stemmbar, dass da überall Expertinnen und Experten hinausgehen und das erfassen. Und da haben wir jetzt ja die Bevölkerung, und die Bevölkerung ist vielzählig. Und darum auch dieser Citizen Science Approach, dass man eben hergeht und sagt, ja, man kann ja die Bevölkerung bei der Erfassung mit einbinden. Und es wird auch und wurde schon gemacht, dass man Fotodokumentation hat oder dass man aufschreibt, was man hat oder was auch immer. Und wir sind den anderen Ansatz gegangen, da ich ja schon von dieser DNA-Analyse-Methode herkomme, von meinem Hintergrund. Man kann diese Amphibien in den Gewässern nachweisen, ohne dass man sie sehen muss, fangen muss oder fotografieren oder hören muss. Und das macht man, indem man eine Wasserprobe nimmt, weil jedes Lebewesen in diesem Wasser, was sich da aufhält, DNA-Spuren hinterlässt. Das wissen Sie oder weißt du wahrscheinlich auch, wenn ich heute einen Kriminalfall aufdecke, dann weiß man, ja, man hat dann unter den Nägeln des Opfers hat man noch Zellen vom Täter gefunden. Und so hinterlässt eben jeder aber auch, einfach nur, wenn man da sitzt oder sich bewegt, DNA-Spuren. Wir könnten da auch im Studio einen Staubsauger herumschicken und könnten dann schauen, wenn wir den Staubsauger ausleeren, den Beutel, wer war da jetzt herinnen heute in dem Studio und könnte die Personen identifizieren. Und wenn Frösche oder Molche sich im Wasser aufhalten, dann verlieren sie über den Schleim, dadurch, dass sie also ins Wasser, also Kot ins Wasser abgeben, aber auch wenn sie sich verletzen oder auch wenn einfach irgendwo Häutung oder was passiert, wenn Haut abgeschürft wird, dann verlieren sie Zellen. Und in diesen Zellen, wir haben ja den Luxus, dass in jeder Zelle der Bauplan des gesamten Lebewesens ist. Also ist egal, ob jetzt das von einer Zehe runter eine Zelle ist oder vom Rücken oder vom After oder wo auch immer. Ich könnte mit diesen Zellen immer den gesamten Organismus anhand des Planes rekonstruieren. Also ich habe eben in jeder Zelle diese Info. Wenn ich diese Zellen dann aufsammle aus dem Wasser, kann ich sagen, da waren Kröten drinnen, da waren Unken drinnen und ich kann auch sagen, war eine Gelbbauch, eine Rotbauchunke oder da war ein Kammmolch drinnen. Ich kann anhand dieser verlorenen DNA-Spuren, die ich einsammle, die Arten nachweisen. Und das macht man so, dass man die Gewässer beprobt an verschiedenen Stellen, das Wasser dann mischt in einem Eimer und dann zieht man diese Wasserprobe über einen Filter. Und auf diesem Filter, der da, wo das Wasser aufgezogen wird, bleiben die DNA-Spuren zurück. Und da war eben das, wo wir unsere Citizen Scientists eingesetzt haben. Die haben wir dann hinausgeschickt, die haben eben sich bewerben können bei uns. Jeder und jede, die gesagt hat, ich habe einen Gartenteich, ich habe einen Schwimmteich, ich habe beim Spazierengehen ein Gewässer, da sind immer ganz viele Amphibien drinnen. Die haben sich bewerben können bei uns online und die haben dann auch ein Foto von dem Gewässer hochgeladen. Sie haben die Eigenschaft beschrieben, wie tief, wie groß. Sie haben beschrieben, was ist rundherum um den Teich, verwende ich eine Chemikalien für meinen Schwimmteich, wie ist das Grundstück eingefriedet. Und anhand dieser ganzen Eigenschaften, die das Gewässer beschrieben haben und die wir vorher mit dem ÖGH festgelegt haben, also mit der Österreichischen Gesellschaft für Herpetologie. Das sind jene Leute, die sich mit Amphibien und Reptilien beschäftigen. Mit denen haben wir das abgestimmt und entsprechend dann die Merkmale ausgewählt. Und die Personen haben sich, wir haben einen riesen Aufruf gestartet, die haben sich bewerben können. Wenn ihr angenommen werdet mit eurer Bewerbung, bekommt ihr ein Beprobungskit, um die DNA aus dem Wasser zu beproben. Und danach bekommt ihr die Info, welche Amphibien leben drin. Und on top sozusagen noch obendrauf schauen wir auch, ob da in diesem Gewässer der Amphibienpilz drinnen ist oder nicht. Und dazu gibt es also österreichweit ganz wenig Informationen, in welchen Gewässern der überhaupt da ist. Und das ist ja natürlich auch wichtig, damit man eben da ausschließen kann, dass man von einem Gewässer ins nächste diesen Pilz eben weiter vertragt. Es haben sich dann an die 1400 Leute beworben bei uns und wir haben aus diesen dann 1120 ausgewählt. Und diese 1120 Personen sind informiert worden und haben ein Beprobungskit bekommen, inklusive Anleitung, inklusive Beprobungsvideo. Und die haben dann zwischen April und August die Proben genommen in den Gewässern ihrer Wahl. Dann haben wir die Proben in Innsbruck analysiert. Das heißt, wir haben die DNA isoliert. Wir haben dann die DNA vervielfältigt. Und zwar bei einer PCR, das muss man jetzt nach Zeiten von Covid nicht mehr so viel erklären, aber eine PCR ist im Grunde ein Kopiervorgang von DNA. Und man kopiert da nicht die ganze DNA, sondern man sucht sich einen Abschnitt aus, von dem man weiß, dass der sich gut eignet, um Arten zu unterscheiden. Diesen Abschnitt, das ist eben, man kann sich ja vorstellen, also der Bauplan hat da drin zum Beispiel auch Dinge wie, wir haben eine Wirbelsäule oder wie ist ein Knochen aufgebaut und das teilen wir auch mit den Amphibien. Also ob ich das jetzt beim Menschen anschaue, die Wirbeln, oder beim Amphibium ist relativ vergleichbar und da sind wir auch relativ ähnlich. Und dann gibt es halt andere Bereiche, die halt ganz typisch für Amphibien sind, die da festgelegt sind, also schaut man schon mal auf diese Bereiche und ganz wichtig halt die Bereiche, wo sich die Arten unterscheiden. Und wenn man so einen Abschnitt kopiert und den dann abliest, also die Bausteine, die in diesem Code drinnen stehen, dann hat man die Möglichkeit, Arten zu identifizieren. Und das funktioniert über einen Datenbankabgleich. Das heißt, ich schaue, welche DNA-Sequenzen mit welchen Abfolgen der Bausteine sind in meiner Probe drinnen. Im Alphabet haben wir ja relativ viele Buchstaben. Da kann man einen Liebesbrief schreiben, man kann einen Drohbrief schreiben, man kann einfach nur eine Abhandlung machen, man kann eine wissenschaftliche Publikation schreiben und hat 26 Buchstaben und ist relativ variabel, was ich schreibe. Und die Codes des Lebens bestehen, also diese DNA-Barcodes, diese genetische Information besteht aus nur 4 Bausteinen. Und mit 4 Bausteinen kann ich festlegen, ob ich ein Eierschwammerl bin, also ein Pfifferling, oder ob ich ein Blauwal bin. Und das finde ich schon sehr faszinierend, wenn man sich denkt, da brauche ich aber nur 4 Buchstaben. Und eben diese Buchstabenabfolge legt fest, was bin ich. Und diese Buchstabenabfolge, das haben Leute ausgelesen, die haben sich eben solche Abschnitte angeschaut und die haben das in Datenbanken abgelegt. Und da gehören eben zum Beispiel die Leute der ABOL dazu, das ist für Austrian Barcode of Life. Die sammeln wirklich gezielt die Barcodes von den ganz vielen verschiedenen Organismen, Tiere, Pflanzen, Bakterien, Pilze. Und bei den Tieren eben auch die Amphibien. Also wir haben Barcodes von allen Arten, die vorkommen bei uns. Und man kann eben dann vergleichen, was habe ich für Codes in meiner Probe, was war in diesem Teich und was für Arten sind das jetzt, wenn ich das mit dieser Datenbank abgleiche. Und so kriege ich die Information, stecken da jetzt Unken drinnen, Gelbbauch, Rotbauchunken oder sind es Kammmolche. Und diese Information kann ich dann an die Citizen Scientists, haben wir auch zurückgespielt. Also jeder und jede haben dann die Antwort bekommen, folgende Arten stecken in deinem Gewässer. Und da haben wir sie auch sehr mitgenommen, weil sie haben eine Wartezeit gehabt. Ich habe ja vorher gesagt, also die Probennahme war für manche schon im April. Und die Probenergebnisse haben sie aber erst im Oktober bekommen, weil wir eben gewartet haben. Wir haben vorzu natürlich diese vielen Proben analysieren müssen. Und dann haben wir auch gewartet, dass dann das Ergebnis von allen dann am Ende zusammen ist. Und dann haben wir eben während der Zeit dann halt auch Artenporträts besprochen. Wir haben Expertinnen eingeladen. Wir haben ihnen Informationen zu dem, was im Labor mit ihren Proben passiert, gegeben. Und ganz viel so Fun Facts und Info dazu auch, damit die Leute einfach auch mehr wissen über Amphibien oder was ist wichtig, damit mein Garten amphibienfreundlich ist. Ein Punkt zum Beispiel ist, bitte niemals Fische in irgendwelche Gewässer stecken. Fische sind Fressfeinde von Amphibien. Es ist auch nicht so cool, wenn man sich denkt, man haut einfach alle Amphibien in einen Teich zusammen. Amphibien kommen von selber, man sollte es also nie hineinbringen. Rasenmäherroboter sind Feinde von Amphibien. Gerade in der Zeit, wenn die Jungen aus dem Teich wieder auswandern oder wenn die Adulten, also die Erwachsenen in den Teich hineinwandern, sind die wirklich sehr gefährlich. Da waren die Leute auch sehr interessiert und motiviert, da eben Erfahrungen zu sammeln. Und dann haben sie eben ihr Ergebnis bekommen und am Ende war dann auch noch eine Ergebnispräsentation, wo alle zusammen eingeladen worden sind online und sie sich auch noch die Ergebnisse angehört haben von diesem Projekt.
Ja, vielen Dank. Ich muss gar keine Fragen stellen. Das ist schon eine super tolle Erzählung von dem Projekt und auch dem erfolgreichen Ablauf und Abschluss davon. Eine offene Frage finde ich aber schon, dass sozusagen dieses Verfahren, was ihr benutzt, das ist ein E-DNA-Verfahren. Also man kann sich irgendwie vorstellen, das klingt wie eine Detektivarbeit. Citizen Scientists nehmen Wasserproben und man kann sozusagen aus denen rauslesen, was ist in diesem Gewässer passiert oder so. Also irgendwie eine coole Methode und man kann sich vorstellen, dass es irgendwie viel Potenzial noch gibt. Könntest du darauf noch eingehen, was es da sozusagen für offene Forschungsfelder noch gibt oder worauf die Methode einerseits ihr noch anwendet oder sie in Zukunft auch angewendet werden kann?
Mhm. Mache ich gerne. Also, ja, genau. Und wir bedienen uns der eDNA. Und das eDNA, das ist also ein kleines E, ist für Environmental DNA, das ist die Umwelt-DNA. Das ist also jene DNA, die, wie ich vorher berichtet habe, eben losgelöst von den Organismen in der Umwelt sich befindet. Und wir machen eben diese Artenerhebung und den Pilz. Das habe ich schon gesagt, dass wir ihn nachweisen, aber nicht wie. Und man kann eben also so Pathogene, das sind eben Krankheitserreger zum Beispiel, eben wie dieser Amphibienpilz, die kann man nachweisen in der Umwelt. Das ist ähnlich wie beim Covid-Test. Ich suche mir wirklich einen ganz gezielten Marker, der nur dann anspringt, wenn dieser Pilz vorhanden ist. Und viele können sich noch erinnern vielleicht, ja, ich bin positiv oder negativ und so ist also eine Wasserprobe positiv auf den Pilz oder eben negativ. Und auch einen CT-Wert gibt es dafür. Und CT-Wert, das ist vielleicht für manche doch recht nebulös, das ist eine Abkürzung für Cycle Threshold oder eben ein Schwellwert für eine Anzahl von Zyklen. Und das hat damit zu tun, dass wenn ich am Anfang sehr viel Kopien vorliegen habe, also sehr viel DNA von diesem Pilz zum Beispiel vorliegen habe, brauche ich wenige Zyklen, wenige Kopierschritte, damit ich am Ende über einen gewissen Schwellwert an Menge von DNA komme. Da brauche ich also weniger, darum habe ich einen niederen CT-Wert. Und das heißt, es war am Anfang schon viel von dem Pilz da, was schlecht ist. Und ein hoher CT-Wert heißt, ich mache viele Kopiervorgänge, damit ich dann eben am Ende über diesen Schwellwert komme. Was man noch anderes machen kann, man kann also mit diesen DNA-Spuren, die losgelöst sind von den Organismen, sehr viele Dinge machen. Ein sehr, sehr spannendes Thema, was für manche schon in Richtung Magie geht. Man kann hergehen und kann Blüten abwaschen. Und wenn man diese Blüten abwascht, findet man dort die Spuren von den Blütenbesuchern. Das heißt, man findet die Spuren von Marienkäfern, man findet die Spuren von Bienen, man findet die Spuren von Schmetterlingen oder von auch Krabbenspinnen, die da warten auf die Schmetterlinge, dass sie sie fressen können. Also man kann ein ganzes Ökosystem von Tieren finden auf diesen Blüten und alle hinterlassen ihre Spuren. Wenn man sich mal die Makroaufnahmen von Insekten anschaut, die haben ja so Schuppen. Und diese Schuppen bleiben auch auf den Blüten liegen. Und diese Schuppen haben wieder DNA und über die kann man sagen, welche Insekten waren da. Und das ist einfach auch sehr beeindruckend. Ich kann sogar, wenn ich das Werkzeug einstelle, schauen, welche Krankheitserreger haben denn diese Insekten gehabt, die auf den Blüten waren. Also vielleicht sind ja da irgendwelche Imker oder Imkerinnen bei dir beim Zuhören. Da gibt es den Flügeldeformationsvirus oder es gibt den Schwarzköniginnenvirus. Das kann man an der Blüte nachweisen, ob die Bienen dieses Virus gehabt haben oder nicht. Also das ist eine Möglichkeit, wo man es einsetzen kann. Man kann die eDNA-Verfahren auch einsetzen, wenn zum Beispiel eine Zecke jemanden gestochen, also gebissen hat, oder wenn eine Mücke jemanden gebissen hat, kann man feststellen, haben diese Tiere irgendwelche Krankheitserreger übertragen, also FSME oder Borreliose. Und man kann auch, wenn man nur einen Stich hat und man hat keine Ahnung, woher kommt das, und dann kann man eben auch nachschauen, wer war denn der Verursacher von diesem Stich. Also das ist auch eine Möglichkeit. Man kann in Schneespuren, Schnee eignet sich auch ganz wunderbar, weil es DNA konserviert, man kann in Schneespuren nachweisen, ob das jetzt ein Tiger war, der da so ein Schneeleopard oder ein Tiger war, der in diese Spur gegangen ist, ob das jetzt ein Wolf war oder sowas, dann werden sie vielleicht sagen, ja, wenn jemand gut Spuren lesen kann, brauche ich da kein DNA. Aber das wirklich Coole ist, man kann auch sagen, ob das der Egon-Tiger war oder die Priscilla-Tiger. Also man kann auch die Individuen unterscheiden. Man kann auch sagen, ob es Männchen oder Weibchen war und sogar welches Tier, weil sich das da einfach so gut konservieren lässt. Also auch das, ohne dass man die Tiere fangt.
Ja, das ist so spannend. Also man kann sich vorstellen, dass es noch viele Folgeprojekte geben wird. Wir sind leider schon am Ende, aber genau, eigentlich wäre es jetzt der Zeitpunkt, wo es meinen True Crime Podcast geben könnte.
Was passiert da zum Beispiel für einen Wolf auch, wo sie wirklich schauen, ob eine Gämse oder ein Schaf, da machen sie es ja auch schon aktuell, dass immer geschaut wird, war es wirklich ein Wolf,
der und das welcher?
Hat. Und welcher Wolf und wie viele Wölfe gibt es in einem Gebiet. Und das machen ja auch viele Citizen Scientists, weil abgestriffen werden ja diese Proben dann oft von irgendwelchen Rangern oder solchen Personen. Also das macht dann kein Wissenschaftler, der da rausgeht und diese Proben nimmt. Das ist das Coole, dass das kinderleicht ist, für viele Sachen diese Proben zu nehmen.
Also wir werden es wahrscheinlich weiter verfolgen. Vielen Dank für das Interview. Vielen Dank, dass du da warst, Corinna.
Danke für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, Merit.
Das war das Interview mit Corinna Wallinger vom Projekt Frosch im Wassertropfen. Wer jetzt auch Lust bekommen hat, seinen Garten oder seine Umgebung amphibienfreundlich zu gestalten, bekommt auf citizen-science.at alle Informationen zum Projekt. Und dort halten wir natürlich auch über zukünftige Einsätze des Detektivwerkzeugs eDNA-Analyse in Citizen Science-Projekten auf dem Laufenden. Das erwähnte Projekt ABOL, Austrian Barcode of Life, verlinken wir in der Sendungsbeschreibung. Nun, wie an dieser Stelle gewohnt, zum Österreich-Forschtipp des Monats, den uns heute Florian Heigl, Koordinator von Österreich forscht, vorstellt.
Mein Österreich-Forschtipp ist die 10. österreichische Citizen Science Konferenz, die im Februar 2026 in der Steiermark Station macht. Die Montanuniversität Leoben, das Citizen Science Network Austria und die ÖAD GmbH laden nach Leoben ein, wo sich die Citizen Science Community vom 24. bis 26. Februar unter dem Motto Kreisläufe des Wissens im Herzen Österreichs versammelt. Wir würden uns sehr freuen, viele von Ihnen in Leoben begrüßen zu dürfen.
Danke, Florian. Das war's mit Wissen macht Leute für heute. Wir sind der Citizen Science Podcast von Österreich forscht. Jeden dritten Montag im Monat um 14 Uhr auf Radio Orange stellen wir Projekte und Interessantes aus der bürgerinnenwissenschaftlichen Forschung vor. An dieser Stelle möchte ich mich nochmal bei Corinna Wallinger für den eindrucksvollen Bericht aus Frosch im Wassertropfen bedanken. Und ich nutze gleich die Gelegenheit, auf unsere erste Folge des Jahres 2026 hinzuweisen, indem wir das Citizen Science Handbuch vorstellen, in dem so ziemlich alles, was man zu Citizen Science wissen muss, drinsteht. allgemeine Informationen zu Citizen Science, eine Übersicht von anderen Projekten, bei denen Sie auch im Winter mitforschen können, sowie unseren Blog finden Sie auf der frisch renovierten Website www.citizen-science.at. Fragen und Feedback bitte wie immer via E-Mail an office@citizen-science.at schicken. Wir freuen uns, wenn Sie auch im nächsten Jahr einschalten. Bis dahin, bleiben Sie neugierig und forschen Sie mit.
Wissen macht Leid.
Wissen macht Leid.